Guten Morgen. Gar kein Punkt mehr da, wo man sich draufstellen muss für die Kamera. Ich hoffe, ich stehe hier richtig. Wir leben in herrlichen Zeiten, liebe Gemeinde. Deswegen haben wir auch so schönes Wetter. Das unterstreicht heute meine Predigt. Gestern habe ich im Radio gehört, 38 Grad in NRW war der Höchstwert. Gestern in Miami, in Florida, waren es gestern 31 Grad. Und kaum haben wir in Lippe mal so ein Wetter, habe ich gleich so eine Botschaft von Radio Lippe für die Leute aus Florida im Radio gehört. Kopf hoch, es wird auch wieder besseres Wetter bei euch, alles nicht so schlimm. Vorhin, als wir gebetet haben, hat Erich gesagt, lasst uns dafür beten, dass die Gemeinde auch unsere Freude hier oben sieht, unseren Elan und nicht nur, dass wir müde sind und geschafft und verschwitzt. Also ich hoffe, ihr könnt heute Morgen auch meine Freude hier vorne sehen, nicht nur meine Transpiration. Achtet da einfach nicht so drauf. Ich möchte mit euch heute über den zweiten Korintherbrief sprechen. Kapitel 3. Und meine Überschrift für heute lautet, wir leben in herrlichen Zeiten, inspiriert Leben als Aufforderung. Ich wurde gebeten, schon vor einer Weile, heute an diesem letzten Sonntag vor Schulbeginn, für viele, wahrscheinlich vor allem für Familien, für Eltern, vielleicht auch der Beginn der ersten Arbeitswoche nach vielleicht längerem Urlaub. Für mich ist es auch so. Erste Mal arbeiten nach 6 Wochen, 6,5. Nicht, dass wir vergessen, dass wir in herrlichen Zeiten leben, ne? Wenn wir am Montag wieder bei der Arbeit sind. Deswegen möchte ich euch heute diese Ermutigung mitgeben. Ich möchte mit euch durch einen Großteil des dritten Kapitels gehen. Alles schaffen wir nicht. Und ich habe heute auch nur 25 Minuten gekriegt zu predigen. Das wird spannend. Aber ein paar Punkte möchte ich einfach gerne mit euch festhalten als Ermutigung. Da steckt unheimlich viel drin in diesem Kapitel. Und durch die Vorbereitung irgendwie, ich habe das in meiner stillen Zeit gelesen, vor nicht allzu langer Zeit, und dann durch die Predigtvorbereitung ist es irgendwie zu meinem Lieblingskapitel aus dem Korintherbrief geworden, glaube ich. Dann ist es wirklich wunderschön. Ich möchte mit euch erstmal durch einen Großteil des Textes einfach lesen. Und man könnte hier locker 2, 3 Predigten draus stricken aus diesem Kapitel. Deswegen werde ich nur einige Punkte rausgreifen. Aber lasst uns gemeinsam durch den Text lesen ab Vers 5. Ich lese jetzt erstmal die Verse 5 bis 11. Das ist schon ein relativ langes Stück. Und möchte nachher nochmal auf den Schluss dieses Kapitels zu sprechen kommen. Verse 5 bis 11. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Mach mal eine ganz kurze Pause, um das sacken zu lassen. Wir sind Diener des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ich lese weiter. Wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt, und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, so dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte. Wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Herrlichkeit haben? Denn wenn das Amt, das zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat das Amt, das zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Ja, jene Herrlichkeit ist nicht für Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das Herrlichkeit hatte, was aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was da bleibt? Ihr merkt jetzt schon, wie viel da drin steckt, ne? Und es ist auch theologisch ganz schön viel Substanz hier drin, ja, in diesem Abschnitt, den wir jetzt gemeinsam gelesen haben. Ich habe ja diese Predigt überschrieben mit den Worten, wir leben in herrlichen Zeiten, und gleichzeitig mit dieser Aufforderung, inspiriert leben. Und für mich, genau dieser Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, der verdeutlicht für mich, in was für herrlichen Zeiten wir leben. Wir haben vielleicht viele schöne Dinge in unserem Leben und es gibt ganz viel Tolles, was Gott uns gibt, aber hier steht eigentlich die Essenz, warum wir in herrlichen Zeiten leben. Hier ist diese Essenz, dass wir, also das alles Entscheidende eigentlich, dass wir heute in einer Zeit leben, in der das Evangelium schon erfüllt ist. In einer Zeit, in der Gott seinen Heilsplan in Jesus Christus schon vollendet hat. Wir leben zwar noch in der Welt, in der vergänglichen Welt, wir sind noch nicht im Himmel, in der Ewigkeit, aber das Erlösungswerk ist bereits vollbracht. Gott war immer da für die Menschen, immer, ja. Das Evangelium startet schon direkt nach dem Sündenfall. Direkt nach dem Sündenfall, als der Mensch aus dem Paradies vertrieben wird, weil die Sünde nicht bei Gott sein kann, da fängt Gottes Heilsplan schon an. Mit dem Volk Israel damals schon. War alles schon Gottes Heilsplan. Aber wenn ihr jetzt aufmerksam mitgelesen habt, dann ist hier die Rede davon, dass damals das Volk Israel diese Herrlichkeit gar nicht richtig schauen konnte. Die war noch verhüllt, weil diese Herrlichkeit viel zu groß war. Und das Volk Israel hat in diesem alten Bund gelebt, in diesem Gesetzesbund, mit den Geboten, die in Stein gemeißelt waren, mit diesem Gesetz. Und hier sagt uns die Bibel, dass auch dieses Gesetz schon heilig war. Das war ja auch von Gott. Es war ja nichts Schlechtes, es war nicht das Böse oder so. Aber das Gesetz verurteilt uns letztendlich, weil keiner von uns es schafft, nach dem Gesetz vollkommen gerecht zu leben. Das kriegt keiner von uns hin. Also letztendlich überführt uns das Gesetz. Das Gesetz führt uns vor Augen, dass wir gesündigt haben, das, was wir alles falsch gemacht haben. Das Gesetz führt uns vor Augen, dass wir eigentlich nicht gut genug sind, weil wir das niemals halten könnten. Deshalb heißt es hier in Vers 6, denn der Buchstabe tötet, weil uns das Gesetz überführt, aber der Geist macht lebendig. Und wir dürfen heute in diesen herrlichen Zeiten leben, dass wir den Geist haben. Leute, dass uns Gott den Heiligen Geist gegeben hat, das Erlösungswerk ist bereits vollbracht durch Jesus am Kreuz. Das sind also herrlichere Zeiten, kann man auf der Erde nicht haben. Im Himmel dann, aber auf der Erde, also herrlichere Zeiten, als jetzt mit dem Heiligen Geist zu leben, als jetzt in der Erfüllung des Evangeliums zu leben, das können wir nicht haben. Und es hat mich so dankbar gemacht, als ich das gelesen habe. Und das möchte ich euch mitgeben, für viele von euch war vielleicht die ganze Zeit Arbeit, ne? Ich weiß, viele hatten überhaupt keinen Urlaub im Sommer, konnten sich gar keinen Urlaub nehmen, vielleicht besonders in den systemrelevanten Jobs im Moment, vielleicht besonders schwer, ich weiß es nicht, aber für viele ist vielleicht gerade ganz normaler Alltag. Für viele von uns ist aber auch irgendwie die Ferienzeit vorbei und wir brauchen vielleicht so eine kleine Ermutigung für das, was vor uns liegt. Gerade wenn ich jetzt an Jafia denke, die zum ersten Mal in die Schule geht, mit Sicherheit nervös ist, ein bisschen Bammel hat davor, ja, ist ein Riesenschritt. Und für viele, für die Schule wieder beginnt, ja, auch ein großer Schritt. Und diese Ermutigung möchte ich euch mitgeben. Wir leben in diesen herrlichen Zeiten, egal was jetzt auf der Erde auf uns zukommt, das können wir nicht mehr verlieren. Wir leben in dieser Erfüllung, in der Erfüllung des Evangeliums. Und ich habe dann nochmal zwei Verse besonders hervorgehoben, weil wir leider nicht die Zeit haben, durch jeden einzelnen Vers zu gehen, den wir gerade gelesen haben, und uns vor Augen zu führen, was steckt da eigentlich alles drin. Aber nehmt euch das zu Hause ruhig nochmal vor und lest das mal ganz in Ruhe. Aber für mich zwei ganz wichtige Verse. Vers 6 ist das, da habe ich Vers 5 davor geschrieben, das stimmt aber gar nicht. Bei mir ist es Vers 6. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Das habe ich eben schon gesagt. Ja, das ist so ein wichtiger Vers für mich, weil das Gesetz war schon herrlich, aber das stirbt letztendlich. Das überführt uns letztendlich nur. Wie viel mehr macht denn dann der Geist lebendig? Denn der Geist ist ewig. Wie viel besser und wie viel herrlicher ist das, was ewig ist? Und deshalb habe ich den Vers 11 auch nochmal hervorgehoben. Denn wenn das Herrlichkeit hat, was da aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was da bleibt? Ergibt Sinn, oder? Also selbst jemand, der jetzt nicht besonders bewandert ist in der Bibel, für den macht das Sinn, oder, dieser Vers? Wenn schon das vergängliche Herrlichkeit hat, wie viel mehr Herrlichkeit muss dann das haben, was nicht vergänglich ist? Dann möchte ich euch einen zweiten Punkt gerne noch mitgeben. Der zielt so ein bisschen auf diesen zweiten Teil meiner Überschrift. Wir leben inspiriert. Das hoffe ich. Aber ich denke, das trifft für die meisten von uns zu. Und jetzt kannst du mal überlegen, was heißt inspiriert eigentlich für dich? Also inspiriert, wenn du vielleicht Künstler bist, Musiker oder Autor, so wie Esther. Wir brauchen immer eine bestimmte Inspiration, ne? Wir können sonst schlecht was schöpfen, wenn wir überhaupt keine Ideen haben. Wir brauchen irgendeine Eingebung, eine Idee für ein Lied, eine Idee für ein Buch, eine Idee für ein Gedicht, um ein Bild zu malen, was auch immer. Aber dieses Wort Inspiration ist mir auch ganz neu wichtig geworden, weil das ist so ein tolles Wort, wenn man das mal im biblischen Zusammenhang betrachtet und in der ursprünglichen Wortbedeutung. Inspiriert, das kommt vom Lateinischen Inspiratio und setzt sich zusammen aus in, also in etwas hinein, und spirare. Das bedeutet hauchen oder es kann auch atmen heißen, es bezeichnet auch den Geist. Und da geht euch jetzt bestimmt so ein kleines Licht auf, ja, das kennt ihr aus der Bibel, dieses Ausgehauchte, der Geist, der etwas einhaucht, den Lebensatem auch zum Beispiel. Und auch dieses englische Wort Spirit kommt daher, ja, Spirit für den Geist. Also hauchen, atmen und zwar in etwas hinein, Inspiratio, in etwas hinein hauchen. Das macht Gott mit uns. Das macht der Geist mit uns. Und deshalb leben wir inspiriert. Bedeutet nicht, wir leben von guten Ideen, die wir haben, sondern wir leben von etwas, was uns eingehaucht ist, was uns gegeben wird. Und deshalb in meiner Überschrift diese Aufforderung an euch, dass wir in herrlichen Zeiten leben, das ist ein Fakt. Das ist einfach ein Fakt. Ja, wir leben heute in diesen tollen Zeiten. Aber wir können besonders viel draus machen, wenn wir inspiriert leben. Und da ist jetzt die Frage, die ich euch heute Morgen stellen möchte, von was seid ihr inspiriert? Von was seid ihr erfüllt? Was steuert euch? Ja, was lasst ihr euch einhauchen, sozusagen? Komisches Wort in Verbindung mit der Corona-Krise, wenn man sich was einhauchen lässt, aber da müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Ja? Der Geist sollte uns inspirieren. Ja? Also davon sollten wir leben. Und das ist mein Wunsch für euch, dass ihr euch das immer bewusst macht. Dass wir uns von dem Richtigen steuern lassen. Ja? Dass wir uns vom Richtigen inspirieren lassen, nämlich von dem Geist, der in uns lebt. Von dem Geist, den Christus uns gibt, von dem Geist, den Gott uns gibt, dass wir davon inspiriert sind, dass das unsere Eingebung ist. Ja, mit Inspiration, viele würden ja das mit dem Wort Eingebung so ein bisschen verbinden. Ne, ich habe eine Inspiration, ich habe eine Eingebung. Und ich hoffe, dass die in eurem Leben vom Heiligen Geist kommt. Ich möchte noch zwei weitere Verse lesen, oder wir machen das so, ich lese ab Vers 11, wo wir eben aufgehört haben, beziehungsweise ab Vers 12, den Rest des Kapitels jetzt einmal mit euch durch, damit wir diesen Zusammenhang haben. Und dann möchte ich nochmal besonders die letzten beiden Verse hervorheben. Ich lese nochmal ab Vers 12 bis zum Ende des Kapitels. Hier heißt es, weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht und tun nicht wie Mose, der eine Decke vor sein Angesicht hängte, damit die Israeliten nicht sehen konnten, das Ende der Herrlichkeit, die aufhört. Aber ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Also diese Decke, dieser Vorhang. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Das meine ich mit diesen herrlichen Zeiten. Ne? Wir können ohne diesen Vorhang leben, weil wir uns bekehrt haben zu Jesus Christus, weil wir dieses Erlösungswerk bereits angenommen haben und wir die Herrlichkeit direkt sehen können. Wir haben diesen Vorhang nicht mehr. Und jetzt Vers 17 und 18. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der da Geist ist. Da steckt auch so viel drin in diesem ganzen Abschnitt. Ne? Aber ich glaube, es ist deutlich geworden, diesen Vorhang, den müssen wir nicht mehr haben. Und wenn wir mal Vers 18, den ersten Satz anschauen. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Boah, ist das nicht krass? Die Herrlichkeit des Herrn, die so unfassbar herrlich ist. Und wenn wir in den Spiegel schauen, können wir diese Herrlichkeit schauen. Ich möchte euch noch 2, 3 Punkte mit auf den Weg geben. Wir leben in Freiheit. Das steckt auch hier drin. Vers 17, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Auch wieder so ein Wort, wo du jetzt überlegen kannst, was bedeutet Freiheit eigentlich für mich? So ähnlich wie mit dem Wort Inspiration. Was bedeutet für mich Freiheit? Ich habe da dieses Bild gewählt, weil das bedeutet für mich so ein bisschen Freiheit. Das ist mein Lieblingsort auf der Welt, von allen Orten, wo ich bis jetzt war. Es ist so ein paar Stunden vor San Francisco, so ein ganz kleines Fischerdorf an der Küste in Kalifornien. Und da ist es so still und da ist das Leben irgendwie so stehen geblieben, da ist es so beschaulich. Wenn ich da stehe, grundsätzlich eigentlich am Meer, habe ich immer das größte Gefühl von Freiheit, oder in den Bergen. Wenn ich da stehe und ich gucke in so einen Sonnenuntergang und ich gucke so aufs Meer raus und da ist kein Großstadtleben, keine Hektik, da schaukeln so ein paar Fischerbötchen auf dem Meer. Und man sieht manchmal, wenn man Glück hat, sogar so ein paar Wale draußen oder so ein paar Robben. Das ist für mich irgendwie Freiheit. So diese Weiten des Meeres. Und wenn ich dann in diese Welt schaue, dann denke ich, boah, ich fühle mich gerade so richtig frei. Ich bin ja auch natürlich immer, wenn ich da bin, bin ich normalerweise im Urlaub. Habe also auch irgendwie keine Termine, keinen Stress im Kopf. Aber es gibt noch eine ganz andere Bedeutung von Freiheit. Auch einen ganz anderen biblischen Zusammenhang. Und ich habe da ein Zitat rausgesucht, was finde ich sehr gut passt, weil das beschreibt eine ganz andere Art von Freiheit. Das ist von Sartre, dieses Zitat. Und er hat mal geschrieben, er war frei, frei für alles. Er konnte tun, was er wollte. Niemand hatte das Recht, ihm zu raten. Schon mal gut bis hierhin, ne? Er war allein in all dem entsetzlichen Schweigen. Frei und allein. Ohne Hilfe und ohne eine Ausrede, war dazu verurteilt, ohne jeden Rückzieher Entscheidungen zu treffen, war dazu verurteilt, immer frei zu sein. Boah, also da hätte ich nicht zuerst dran gedacht, wenn ich an Freiheit denke. Ne? An diese Freiheit, an das Alleinsein, du bist selber für dich verantwortlich, du bist verurteilt, immer frei zu sein. Da zeigt sich ein ganz anderes Bild. Und für mich lässt sich sowohl aus der Bibel als auch aus diesem Zitat was ganz Entscheidendes ableiten. Und das ist auch eine biblische Wahrheit hier. Freiheit ist immer in Beziehung zu etwas definiert. Das ist immer so. Das hat nicht nur mit der Bibel zu tun. Aber du kannst ja keine Freiheit erleben, wenn es dazu keinen Gegensatz gibt. Freiheit wovon? Oder Freiheit im Gegensatz zu was? Freiheit ist immer irgendwie in einer Beziehung zu etwas. Und in der Bibel bleibt Freiheit immer an Gott gebunden. Und auch die Freiheit, die wir haben als Christen, also die Freiheit, die Christus uns gegeben hat, die bleibt an Gott gebunden. Das ist eine positive Freiheit, also nicht falsch verstehen, dass das jetzt so Sartre-mäßig was ganz Schlimmes ist, aber diese Freiheit bleibt an Gott gebunden. Und wenn ihr mal ins Alte Testament schaut, wie Gott das Volk aus Ägypten befreit hat. Ja, er war derjenige, der diese Freiheit geschenkt hat. Und Gott hat die 10 Gebote gegeben den Israeliten. Gott hat das Gesetz gegeben. Und wisst ihr, was er gesagt hat, was Gott gesagt hat, bevor er die 10 Gebote gegeben hat? Da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich befreit, darum. Punkt, Punkt, Punkt. Da kommen die 10 Gebote. Darum halte dich an dieses Gesetz. Darum lebe nach meinem Willen, lebe in der Abhängigkeit zu mir. Das ist ja das, was Gott sich auch wünscht von uns. Das hat Gott gesagt. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich befreit. Darum. Wir in unserer Freiheit leben in dieser Abhängigkeit zu Gott, leben in einer Freiheit, die an Gott gebunden ist. Aber das ist was ganz Großartiges, weil wir eben nicht der alleinige Herrscher in unserem Leben sind, der, so wie Sartre es geschrieben hat, der für alles jetzt selber verantwortlich ist. Also natürlich sind wir für unsere Entscheidungen verantwortlich, aber der alles selber entscheiden muss und ohne Rückzieher alles lenken muss, das ist eigentlich nicht so. Wir stehen ja immer noch in der Abhängigkeit zu Gott und Gott kann uns führen. Und Gott gibt uns aber diese Freiheit, in der wir leben dürfen. Gott ist ein befreiender Gott. Er hat das Volk Israel befreit aus der Sklaverei. Er hat uns befreit von unserer Sünde. Das ist noch ein viel krasseres Geschenk. Er hat uns frei gemacht, dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und wir eben nicht mehr unter diesem Gesetz, unter dieser Sklaverei leben müssen. Das ist eine ganz großartige Freiheit, aber bitte nicht verwechseln, dass das heißt, wir dürfen tun und lassen, was wir wollen. Unsere Freiheit bleibt an Gott gebunden. Der letzte Punkt, es sind eigentlich 2 Sachen, aber die habe ich zusammengefasst, weil mir, ich hatte das erst als 2 Punkte und dann ist mir aufgefallen, das lässt sich überhaupt gar nicht trennen. Und ich finde es gut, sich das in einem Satz zu merken, weil im Geist leben gar nicht ohne Christus geht, gar nicht ohne Christus funktioniert. Wir leben im Geist und in Christus. In Vers 17 heißt es ja, der Herr ist der Geist. Und vorher in Vers 14 heißt es, wenn Sie es lesen, da geht es um die Israeliten und das Alte Testament, weil Sie nur, Moment, jetzt bin ich verrutscht. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn Sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Nur in Christus. Ja, dieser Vorhang, der fällt nur, wenn wir Christus haben. Dann können wir im Geist leben. Und in Vers 17 steht, der Herr ist der Geist. Nur durch Christus haben wir den Heiligen Geist bekommen. Denkt mal an die Geistausschüttung, ja, an Pfingsten, wo die Menschen, also es gab einen Punkt, wo die Menschen erstmalig den Heiligen Geist bekommen haben. Das ist nicht schon immer so gewesen in Gottes Heilsplan. Und es ist nur durch das Erlösungswerk überhaupt möglich. Sonst könnte in unserem sündigen Charakter, in unserem sündigen Körper, könnte der Heilige Geist, könnte der Herr gar nicht leben. Aber weil Christus dieses Erlösungswerk für uns vollbracht hat, ist es überhaupt möglich. Und das ist echt ein ganz wichtiger Punkt, sich das immer wieder bewusst zu machen, dass wir im Geist leben und in Christus leben und dass der Geist wirklich in uns ist, dass der Geist wirklich in uns lebt. Und ich habe da diesen Satz drunter geschrieben, um das ein bisschen mehr zu veranschaulichen, also was man sich vielleicht noch eher als Satz einprägen kann, als diesen Punkt, wir leben im Geist. In unserem Leben können wir mit der Wirksamkeit des Heiligen Geistes rechnen. Rechnest du damit oder ist es für dich nur so eine Theorie, dass der Heilige Geist in dir lebt? Hast du das mal bei der Bekehrung erlebst und weißt das, weil es in der Bibel steht, aber denkst dir, ja, ja, Gott führt irgendwie, aber das ist eher so subtil und ich weiß, der Heilige Geist lebt in mir, aber was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet genau das, du kannst in deinem Leben mit der Wirksamkeit des Heiligen Geistes rechnen. Das heißt auf Deutsch einfach nur, dass er definitiv in deinem Leben etwas tut. Da ist kein konkretes Versprechen, was er exakt an welchem Tag in deinem Leben machen wird. Aber du kannst dich darauf verlassen, wenn du Jesus Christus gehörst, wenn du ihm dein Leben gegeben hast, dass der Geist in deinem Leben tatsächlich wirkt, dass er etwas tut in deinem Leben. Und das solltest du dir merken. In diesem Bewusstsein sollten wir eigentlich jeden Tag morgens aus dem Haus gehen und jede Nacht schlafen gehen. In dem Bewusstsein, dass der Geist in unserem Leben etwas wirkt und wir fest damit rechnen können. Das ist nicht nur eine unbestimmte Hoffnung, wo wir denken, ja, hoffentlich erfüllt sich das. Hoffentlich gewinne ich morgen im Lotto. Unwahrscheinlich. Aber das ist eine definitive Sache, auf was du dich verlassen kannst. Rechne damit, dass der Geist in deinem Leben wirkt. Das waren jetzt einige Punkte und das war ein ganz schönes Marschtempo jetzt durch so einen großen Abschnitt. Zuerst wollte ich nur über zwei Verse predigen, aber es ist so schade, wenn einem der Zusammenhang verloren geht, weil dieses ganze Kapitel so toll ist. Und ich habe deshalb diese Punkte nochmal versucht, in einem Schlusssatz zusammenzufassen, alle so in einen Satz zu packen, damit ihr euch möglichst was mitnehmt. Ja, und es war viel, über was wir heute Morgen nachgedacht haben, aber wenn du eine Sache jetzt mit nach Hause nimmst, wenn du zu den Leuten gehörst, die sich Notizen machen beim Predigen, dann merkt ihr diesen Satz, auch wenn der nicht direkt so aus der Bibel stammt, sondern von mir. Aber ich glaube, da steckt alles drin, was wir heute betrachtet haben. Leben wir inspiriert durch den Geist und die Erfüllung in Christus? Das ist eine Aufforderung. Inspiriert leben, ihr erinnert euch, von was lasst ihr euch bestimmen? Inspiriert durch den Geist und die Erfüllung in Christus. Wir leben in der Erfüllung des Evangeliums. Also leben wir inspiriert durch den Geist und die Erfüllung in Christus. Wir leben in Gottes Freiheit. Ihr merkt schon, das ist jetzt nicht als Aufforderung formuliert, weil das ist für mich eine Tatsache. Die brauchen wir einfach nur anzunehmen, diese Freiheit. Aber die ist da. Wir leben in Gottes Freiheit und dürfen die Herrlichkeit schauen. Und ich möchte nochmal dieses Stückchen von dem letzten Vers, von dem Vers 18 zitieren. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Ja, wir dürfen diese Herrlichkeit heute schauen. Wir haben diesen Vorhang nicht mehr, weil wir in Gottes Freiheit leben. Ich hoffe, das ergibt Sinn für euch. Ich hoffe, dieser Schlusssatz hilft euch vielleicht ein bisschen, die Punkte nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Ich wünsche euch das für euer ganzes Leben, egal ob ihr jetzt wieder in die Schule geht, ob ihr wieder anfangt zu arbeiten oder ob ihr die ganze Zeit gearbeitet habt. Das ist immer wichtig, sich diese Dinge vor Augen zu halten. Und wenn du zu Hause dich das nächste Mal hinsetzt und Bibel liest, mein Tipp, lies doch mal das ganze dritte Kapitel vom 2. Korintherbrief und führ dir nochmal neu vor Augen, was da alles drin steckt. Das ist echt enorm. Lasst uns beten zum Abschluss. Ihr dürft aufstehen.